Radio M im Gespräch.
Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe von Radio M im Gespräch. Ich bin Gerrit Mattis. Die Bibel hat nur wenige Zeilen für sie übrig, aber es ist eine tolle Geschichte. Da macht sich eine Gruppe von gebildeten Leuten auf eine weite, anstrengende Reise, nur um in einem kleinen Provinznest südlich von Jerusalem nach einem neugeborenen Kind zu suchen. Diese seltsame Reisegesellschaft ist legendär geworden. Später hat man behauptet, dass es drei Könige waren. In den Weihnachtskrippen haben die heiligen drei Könige einen festen Platz, obwohl man sie gerne ein wenig beiseite rückt, damit man das nette kleine Jesuskind besser erkennen kann. Sie bringen etwas Fremdes mit ins Spiel, zugleich aber auch einen eigenen Glanz in die arme Hütte. Schließlich bringen sie tolle Geschenke mit. Obwohl sie in der Reihenfolge unserer Festtage erst am 6. Januar ihren großen Tag haben, befassen wir uns schon heute mit ihnen und wollen klären, wie aus dieser Gruppe von Gebildeten drei heilige Könige geworden sind und ob sie uns heute noch etwas zu sagen haben. Antworten hat, hoffentlich, Pastor Matthias Walter. Herzlich willkommen.
Hallo.
Drei heilige Könige sollen so wichtig sein, dass ihnen ein eigener Feiertag gewidmet wird. Da wüsste man ja gerne ein bisschen mehr über sie. In der Bibel finden sich nur wenige Sätze und das ist natürlich eine ideale Voraussetzung zur Legendenbildung. Heute behauptet man sogar, ihre Namen zu kennen. Sie sollen Missionare geworden sein, ja sogar Bischöfe. Sie sollen kurz hintereinander gestorben und in einem gemeinsamen Grab beigesetzt worden sein. Ihre Gebeine sind schließlich über viele Umwege in den Kölner Dom gelangt, sagt die Legende. In der Bibel steht nichts davon. Nicht einmal, dass sie zu dritt waren und auch nicht, was sie gemacht haben, nachdem sie Jesus gefunden hatten. Gesichert ist nur, dass sie hochgebildete Menschen waren, quasi Wissenschaftler.
Ja, ich denke, so kann man das sagen. Im griechischen Text der Weihnachtsgeschichte werden die Sterndeuter als Magioi bezeichnet. Das klingt nach Magier. Aber das waren keine Zauberkünstler, sondern höchstwahrscheinlich Mitglieder einer persischen Priesterkaste, die sich sehr mit Sternkunde befassten. Man könnte sie als Fachleute in Sachen Astronomie bezeichnen. Deshalb waren sie oft Berater von Königen und reichen Leuten. Das griechische Wort hat man übrigens später auch für Philosophen und Naturwissenschaftler benutzt. Heute würde man sagen, es sind halb Astronomen, halb Astrologen. Auf jeden Fall sehr gebildete Leute.
Und die haben etwas Besonderes am Himmel entdeckt. Möglicherweise handelt es sich um ein astronomisches Phänomen. Aber schon darüber gehen die Meinungen ja auseinander. Am wahrscheinlichsten ist, dass es sich um eine Jupiter-Saturn-Konstellation handelt, die im Jahr 7 oder 6 vor Christus dreimal aufgetreten ist. Babylonische Astronomen haben sie wohl auch vorausgesagt.
Richtig. Und diese Sternkundigen haben diese besondere Bedeutung erkannt. Jupiter galt als Königsstern und Saturn symbolisierte für sie den Herrscher über Israel. Ein Königsstern erscheint, der sich mit dem Stern der Juden kreuzt. Dass das geschehen würde, konnte man in alten Weissagungen nachlesen. Das ist aber eine Erklärung, die eher unsere historische Neugier befriedigt. Für Matthäus, der in der Bibel diese Geschichte erzählt, ist das aber eher nebensächlich. Er will nicht einfach eine alte Geschichte erzählen, sondern seinen Lesern und Hörern etwas zu denken geben.
Moment, das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Lass uns noch mal kurz die Geschichte skizzieren, denn nicht jeder hat hier eine Bibel zur Hand oder kennt sich so gut aus. Also, die Sternkundigen kommen nach einer sicher langen und beschwerlichen Reise in Israel an. Dort ziehen sie Richtung Hauptstadt, weil zum Palast des Königs wollen.
Und genau dort treffen sie auch ein, aber sie sind ziemlich enttäuscht, denn in Jerusalem weiß man überhaupt nichts von der Geburt eines Prinzen. Der amtierende Provinzfürst Herodes muss erst einmal heimlich seine Fachleute um Rat fragen, als die fremden Besucher vor ihm stehen. Sie wissen genau, was sie suchen, aber er weiß nichts und er kriegt Panik, denn Herodes kann es sich schnell zusammenreimen. Wenn ein neuer König da sein soll und das nicht in seinem Haus, dann wird er, Herodes, bald abserviert werden. Und deshalb greift er zu einem üblen Trick. Er spannt die Sternkundigen ein, um den Geburtsort des neuen Königs herauszubekommen. Sucht mal weiter und wenn ihr ihn dann gefunden habt, gebt mir Bescheid, damit ich ihm huldige. So wird er gesagt haben.
Und die Sternkundigen ahnen ja nichts Böses, versprechen zurückzukehren, aber dann kommt es anders. Sie träumen nämlich etwas, und verstehen den Traum so, dass sie nicht wieder nach Jerusalem zurückkehren. Die Wissenschaftler ziehen weiter und das war's dann mit ihnen in der Bibel. Sie verschwinden von der Bildfläche und tauchen nie wieder auf. Irgendwann ist ja aber die Zahl 3 aufgetaucht. Warum sollen es denn gerade 3 Personen gewesen sein?
Ganz einfach. Aufgrund der Zahl der Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe, kam man schon im 3. Jahrhundert auf die 3 Zahl der Magier. Natürlich kommt noch hinzu, dass die Zahl 3 eine besondere ist. Die 3 gilt in vielen Völkern und Religionen als eine heilige Zahl. Denken wir zum Beispiel im Christentum an den dreieinigen Gott.
Und diese 3 Herren haben der Legende nach dann auch noch Namen bekommen, Kaspar, Melchior und Balthasar. In Legenden hat ja alles auch eine Bedeutung. Welche Bedeutung steckt also hinter diesen 3 Namen?
Balthasar bedeutet im Persischen Lichtkönig, Melchior Gottesschutz und Kaspar bedeutet Schatzmeister. Ob diese Namen eine tiefere Bedeutung haben, ist für mich fraglich. Viel interessanter finde ich, dass die 3 Männer für verschiedene Lebensalter stehen. Seit dem 12. Jahrhundert ist es nämlich üblich, Kaspar als jungen Mann darzustellen, Balthasar als erwachsenen Mann im mittleren, gestandenen Alter und Melchior ist der Senior unter ihnen, der Alte, der Greis. Und schließlich hat man sich auch über ihre Herkunft Gedanken gemacht, allerdings ohne Rücksicht auf historische Wahrscheinlichkeiten. Im 14. Jahrhundert nämlich glaubte man im christlichen Abendland, die Welt bestehe aus 3 Kontinenten, nämlich Europa, Asien und Afrika. Und so stehen die 3 Magier stellvertretend für die ganze Welt. Der junge Kaspar vertritt als Schwarzer Afrika, der greise Melchior sieht aus wie ein europäischer König und Balthasar in den besten Jahren repräsentiert Asien.
Heute noch übrig geblieben sind davon ja nur 3 Buchstaben. Wenn um den 6. Januar herum Kinder als die heiligen 3 Könige verkleidet von Haus zu Haus ziehen und mit Kreide CMB über die Hauseingänge schreiben, also die Anfangsbuchstaben der Namen. Dazu kommen noch als Hinweis auf Christus kleine Kreuzchen. Allerdings steht das CMB nicht nur für die Namen, sondern ist auch für das lateinische Wort Christus Mansionem Benedicat, zu Deutsch Christus segnet dieses Haus.
Ja, dieser Brauch ist sehr wichtig, zum Beispiel auch für mich. Ich schätze das sehr, dass über unserer Haustür auch dieser Segensspruch steht. Aber neben diesem Brauch, diesen 3 Personen, Lebensaltern und Namen spielen auch noch die Geschenke ja eine wichtige Rolle. Diese 3 haben schließlich die ganze Dreiergeschichte ins Rollen gebracht.
Und vermutlich steckt hinter Gold, Weihrauch und Myrrhe auch wieder eine Bedeutung. Wobei man jetzt nichts durcheinander bringen darf. Diese Geschenke sind ja nicht Teil einer mittelalterlichen Legendenbildung. Von Gold, Weihrauch und Myrrhe berichtet Matthäus schon. Also, was steckt hinter diesen 3 Geschenken?
Ja, das ist das Interessante, dass diese 3 Geschenke eigentlich der biblische Anhalt sind. Gold, das liegt nahe, das ist das angemessene Geschenk für einen König. Myrrhe steht für zweierlei. Zum einen ist sie ein Verweis auf die Bitterkeit und damit ein Ausblick auf den Tod Jesu am Kreuz, auf seine Leidensgeschichte. Zum anderen ist Myrrhe auch eine Heilpflanze. Sie verweist darauf, dass dieser Gottgesandte für viele Menschen zum Arzt wird. Sie heilt, wortwörtlich zum Heiland wird. Und Weihrauch schließlich gilt als Gottesduft. Man schrieb ihm eine geheime Kraft, unheilabwendende Wirkung zu und die Fähigkeit, eine Verbindung mit einem göttlichen Menschen herzustellen. Und so verweist Weihrauch auf die Göttlichkeit des Beschenkten. Dementsprechend ist Weihrauch im Christentum ein Symbol für Christus und wird ja bis heute im römisch-katholischen Gottesdienst eingesetzt.
Dann haben schon die Geschenke gezeigt, dass dieser Neugeborene ein ganz besonderer, ein außergewöhnlicher Mensch sein muss. Mit den Geschenken sind wir ja sozusagen zum Original jetzt zurückgekehrt, zur Weihnachtsgeschichte, wie Matthäus sie erzählt. Wenn diese Geschichte mehr sein soll als nur eine Grundlage für eine hübsche Legendenbildung, was hat sie uns dann heute noch zu sagen, wenn sie uns überhaupt noch was zu sagen hat?
Das ist ziemlich sicher, dass sie etwas zu sagen hat, meine ich. Ich sehe da verschiedene Dinge, die aber eher zwischen den Zeilen herauszuhören sind. Zum Beispiel die Perspektive der Sternkundigen. Sie haben nicht nur auf das Naheliegende oder Nächstliegende geschaut, auf das, was unmittelbar vor ihrer Nase liegt. Sie haben weit geblickt und erwartet, dass es ein Zeichen des Himmels gibt. Sie waren sensibel für etwas, das ungewöhnlich war und ihren Alltag überstieg. Und sie haben Antworten darauf gesucht. Sie haben sich bemüht, diese Zeichen zu verstehen.
Und ich soll jetzt auch schauen, ob irgendwo in dieser Welt etwas Besonderes passiert oder ob irgendein besonderer, ganz großer Sinn hinter irgendwelchen Ereignissen steckt? Quasi die Sterndeuter als Vorbild nutzen, die Welt mit anderen Augen zu sehen?
Natürlich muss man nicht hinter jedem etwas Besonderes entdecken können, wobei ich schon denke, dass man die Zeichen dessen, was einem da begegnet, deuten sollte. Aber es geht auch nicht darum, hinter jedem Ereignis eine ganz riesengroße Offenbarung zu entdecken. Aber wer über den Tellerrand seines Alltags schaut, versteht mehr vom Leben, glaube ich. Leonardo da Vinci soll mal gesagt haben, binde deinen Karren an einen Stern. Das heißt, versuche dein Leben an etwas zu binden, was außerhalb dieser Welt liegt. Denn davon geht eine Kraft aus, die dein Leben nach vorne zieht, ihm ein Ziel und eine Hoffnung gibt. Die Sterndeuter haben mehr erwartet, als der Alltag ihnen geboten hat. Und deshalb haben sie nach mehr geschaut, als nur nach Arbeit, Schlaf und Essen. Und durch diese Mehrerwartung sind sie bei Jesus gelandet. Ihre Neugier hat sich also ausgezahlt.
Wenn das so ist, fordert das aber eine ganze Menge von mir. Dann muss ich ja anfangen, die Welt mit völlig anderen Augen zu sehen. Vielleicht muss ich in manchen Dingen überhaupt erst anfangen, etwas Besonderes zu erwarten. Und dann muss ich mich noch darauf einlassen, dass da irgendwas kommen könnte, was meinem Leben eine völlig neue Richtung gibt. Und ich habe das nicht einmal ansatzweise im Griff. Das klingt erstens anstrengend und zweitens nach Risiko, denn ich muss dann ja schon mächtig umdenken.
Ja, die Überwindung von Denkbarrieren scheint mir eine der wichtigsten Aussagen der Geschichte der Sterndeuter zu sein. Es ist eigentlich ein Schlag ins Kontor der Wissenden, der Besserwisser, auch im Glauben. Die im Zentrum der Macht, die Insider sozusagen, haben nichts mitbekommen davon, was da direkt vor ihrer Nase an Neuem passiert. Erst die von ganz weit her Gereisten bringen das Establishment dazu, mal genauer nachzuforschen. Und siehe da, die Propheten, die religiösen Experten stoßen dann doch auf einen Hinweis, auf eine uralte Verheißung.
Aber das deckt sich doch mit einer Erfahrung, die wir auch immer wieder machen. Da sind wir in unseren Denkmustern und Ideen so verfangen, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Besser wird es dann oft erst, wenn jemand von außen kommt, eine ganz andere Perspektive hat und mir einen hervorragenden Tipp gibt, um ein Problem zu lösen. Danach frage ich mich dann manchmal, warum ich darauf nicht selbst gekommen bin. Und so verstanden tritt uns Matthäus ziemlich ans Schienbein, denn er sagt dann ja mit seiner Geschichte, du mit all deinen Gewohnheiten, deinen tiefschürfenden Erfahrungen, deinem so großartigen Durchblick bist gelegentlich furchtbar blind. Und du wirst dich aus dieser Blindheit auch nicht selbst befreien können. Du wirst einen Fremden brauchen, der dir die Augen öffnet. Und was wir dann sehen, kann einen ziemlich durcheinander bringen. Wenn ich sehe, wie panisch und brutal einerseits Herodes reagiert und wie tief beeindruckt andererseits die Sterndeuter waren, dann steht schon mal so viel fest, die Weihnachtsgeschichte hat einige ganz schön durcheinander gewirbelt.
Ja, und eben nicht nur die nichtgläubigen Sterndeuter, die man aus jüdischer Perspektive als Heiden bezeichnen muss, sondern auch die Schriftgelehrten, die Berufsfrommen sozusagen. Das ist es eben, was Weihnachten so außergewöhnlich macht. Diese Ereignisse verändern Menschen fundamental. Die Geschichte der heiligen drei Könige zeigt, wie sehr diese Menschen verändert werden durch ihre Suche und erst recht dann durch die Begegnung in Bethlehem. Sie sind nämlich ganz tief berührt von dem, was sie da sehen. Man sollte sagen, zu sehen Vermögen in diesem ganz normalen Säugling. Sie suchen einen König und finden einen Säugling und merken, wir haben etwas völlig anderes erwartet, aber das hier ist tatsächlich das Ziel unserer Suche, die Änderung aller Verhältnisse. Sie freuten sich mit einer riesengroßen Superfreude, so steht es wörtlich da, und die Männer fallen vor dem Kind nieder. Das muss man sich mal vorstellen, vor einem völlig hilflosen, normalen, alltäglichen Baby. Das hat ihr Leben total verändert. Sie lassen sich nicht mehr von den Mächtigen täuschen, sie denken im Traum nicht mehr daran, nach Jerusalem zurückzugehen. Sie zogen auf einem anderen Weg heim in ihr Land, so erzählt es Matthäus. Sie werfen ihre Reiseplanung über Bord, orientieren sich um, gehen einen neuen Weg. Und die Legenden, die sich um diese Männer ranken, versuchen genau das zu beschreiben.
Die Sterndeuter aus dem Morgenland zeigen es. Weihnachten bedeutet Risiko im guten Sinne. Die Wissenschaftler aus dem Osten erwarten mehr vom Leben als nur schleppensgrauen Alltag. Sie halten Augen und Ohren offen für Dinge, die über ihr normales Verstehen hinausgehen. Und so finden sie Jesus, der sie so tief beeindruckt, dass sie sich von ihren bisherigen Planungen verabschieden und auf einem neuen Weg unterwegs sind in ihrem Leben. Weihnachten verändert also ihr ganzes Leben. Vielen Dank für die Anregungen und Gedanken. Passt zu Matthias Walter. Das war Radio M im Gespräch zu Weihnachten. In zwei Wochen zeigt der Kalender schon das Jahr 2010 und dann schauen wir, was hinter der neuen Jahreslosung steckt. Jesus Christus spricht, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. So lautet diese Jahreslosung. Was dahinter steckt, werden wir dann hören. Mein Name ist Gerrit Mattis. Ihnen danke fürs Zuhören. Gesegnete Weihnachtsfeiertage. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Tschüss.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.